Ja, genau. Und ich möchte einmal noch kurz beten, gerade zum Beginn. Vater, danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Danke, dass du dein Wort offenbart hast, dass du es hast aufschreiben lassen, dass wir heute das hören können, das lesen können. Und nicht nur, dass es Information ist für unseren Kopf, sondern danke, dass es heute das Potenzial hat, unser Herz zu verändern, unser Leben zu verändern und diese Wunder von damals auch in unser Leben hineinzubringen. Ich danke dir, Gott, für Gnade, die jetzt hier ist bei uns, deine Gnade, deine Liebe zu uns. Und danke dir für die Wahrheit deines Wortes und dass du hier bist, um zu sprechen und um uns zu berühren und uns zu verwandeln, immer mehr dir ähnlich zu sein, Jesus. Danke, dass du so gut bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein kostbares Wort, das wir jetzt genießen dürfen und auf uns wirken lassen dürfen, Herr. Amen. Amen. Ja, Elia, genau, zuerst noch kurz der Hinweis auf die Bible-App. So, wenn ihr euer Smartphone dabei habt, ist es erlaubt, das zu zücken, ja, und dass ihr euch einloggt in die Bible-App und dort mitverfolgen könnt und auch Notizen machen könnt, um noch mehr mitzunehmen vielleicht von der Predigt, als es sonst schon ist. Elia, Teil 2 heute, ein Mensch wie wir, und dieser Mensch wie wir hat Wunder erlebt, aber es war eine Zeit, wie wir letztes Mal auch schon gehört haben, die war nicht einfach für Elia. Er war dann, ich knüpfe direkt an letztes Mal an, er war im Exil quasi gelandet außerhalb von Israel, der Prophet Elia, der Mann Gottes. Er war in Zapat, im heidnischen Gebiet, und dort war ein gewisser Baal, ein Fruchtbarkeitsgott, der Herr, der Chef im Land. So haben die Menschen das dort geglaubt und haben diesen Gott verehrt. Und nun in diesem Exilzustand, wo er einfach von Gott ja so abgesondert wurde und Gott gesagt, hey, ich trainiere dich und ich bringe dich mal ein bisschen aus der Schusslinie von dem König Ahab und der Königin Isabel. Da begegnet er nun einer armen Witwe. Das ist die erste Begegnung und die erste Glaubensherausforderung an diesem Ort. Und diese Witwe bereitet sich auf das Sterben vor mit ihrem Sohn. So, er kommt da an und bittet sie einfach um ein Stück Brot und sie sagt, guter Mann Gottes, würde ich gerne machen, aber ich habe nicht mehr viel, nur noch eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl im Krug. Und ich wollte gerade für meinen Sohn und mich das letzte Essen zubereiten, das letzte Stück Brot, und dann würden wir sterben. Das ist der Plan. Dann ist es zu Ende. Aus. Und Elia fordert sie heraus und sagt, ey, hab verstanden, aber Gott ist hier und ich fordere dich heraus, dass du erstmal mir ein Stück Brot machst, dem Mann Gottes, und danach wirst du bekommen und könnt ihr essen. Und das Wunder passiert tatsächlich, ein beständiges Wunder. Sie leben dann von einer Handvoll Mehl und ein bisschen Öl im Krug, bis die ganze Hungersnot zu Ende ist, bis diese ganze Regenzeit, in der sie sich befanden, Trockenzeit, zu Ende ist. Da heißt es, sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Ein beständiges Wunder, ja. Also die leben von Tag zu Tag. Elia ist mittlerweile da eingezogen im Haus, in der Gästewohnung oben drinne so. Und sie leben dort zu dritt, ja, diese Witwe, ihr Sohn und der Elia. Sie leben dort und sie leben von einer Handvoll Mehl und von einem bisschen Öl im Krug. Und es ist jeden Tag immer wieder da. Es ist einfach immer wieder da. So, ich glaube 1,5 Jahre, bis diese ganze Trockenzeit zu Ende war. Krass, richtig krass. So ein gewaltiges Wunder und sie leben in diesem Wunder. Und da kommt jetzt dieser heutige Text hinein, den ich jetzt mit uns gern teilen möchte. 1. Könige 17, Abvers 17. Und es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, sodass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Er aber sagte zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias, und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück, und es wurde wieder lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sagte: Siehe, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Ein Wunder, eine Totenauferweckung, ein Kind, das einzige Kind seiner Mutter, wird wieder lebendig. Aber was ich hier entdeckt habe in diesem Text in der Vorbereitung, ist eigentlich eine dreifache Verwandlung. Eine dreifache Verwandlung. Genauer genommen ist es ein dreifacher Austausch. Und dieser dreifache Austausch betrifft zum einen den Sohn selbst, betrifft die Frau, die Witwe und betrifft Elia. Schauen wir mal rein. Seid ihr dabei? Ja? Okay. Der erste Austausch, die erste Verwandlung ist, Austausch ist das bessere Wort, der erste Austausch, Tod gegen Leben, betrifft den Sohn selbst, diesen kleinen Jungen. Der Sohn der Witwe wird krank, das kann passieren, aber es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und irgendwann stirbt das Kind. Der Albtraum, gerade auch für die Frau, die ja schon ihren Mann verloren hatte und jetzt ist sie ganz allein. Die Mutter ist total verzweifelt, verständlicherweise. Sie ist auch total enttäuscht, auch verletzt und sie will Elia rausschmeißen. So, sie sagt es nicht genau so, aber wir kommen dann gleich nochmal zu ihr. Elia nimmt das tote Kind aus ihrem Arm. Also ich weiß nicht, ob er ihr das weggerissen hat, aber was für eine Situation das war. Aber er nimmt ihr das Kind weg, das tote Kind, und er bringt es hoch ins Gästezimmer, wo er wohnt. Und dann tut er diese prophetische Handlung, die ein bisschen seltsam aussieht für uns. Dreimal streckt er sich irgendwie über das Kind drüber und betet, dass das Kind lebendig werden soll, dass Gottes Atem, dass das Leben wieder in das Kind hineinkommen soll. Und es wird lebendig und Elia bringt dieses lebendige Kind tatsächlich die Treppe wieder runter zu seiner Mutter. Ein paar Momente oben im Gästezimmer, totes Kind, runterkommt Elia mit einem lebendigen Kind. Was für eine Freude, was für ein Wunder, was für eine Gnade. Gott tauscht Tod gegen Leben. Und das ist immer und immer wieder. Das ist für uns heute auch. Weil Gott ist der Gott des Lebens. Gott ist der Gott des Lebens und er ist der Schöpfer. Und seine Art ist es immer, das Tote lebendig zu machen. Nicht andersherum. Nicht andersherum. Ja, was Gott zerstört, ist, er zerstört Krieg. Er zerstört das Zerstörerische. Er zerstört das, was kaputt macht. Das, was krank macht, das zerstört er. Aber so, er bringt vom Tod ins Leben hinein. Er bringt, das ist immer seine Richtung, vom Tod ins Leben hinein. Klar, nicht immer auf die Weise, in der Weise hier. Nicht jedes tote Kind wird so lebendig. Nicht immer passiert das so. Aber es ist nie andersherum. Es ist immer so, vom Tod zum Leben. Gott ist der Gott des Lebens. Und er liebt das Leben. Und er ist das Leben selbst. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 10, Vers 10, da lesen wir, über Jesus im zweiten Teil dann, erst über den Feind, den Teufel. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Jesus sagt über sich: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen in Fülle. Leben auch in tote Bereiche hinein, auch für dich und mich heute Morgen. Ist das eine gute Nachricht? Ja, ne? Gott ist der Gott des Lebens, ihr Lieben, ja. Und er bringt wirklich Dinge hinein. Er bringt auch da einfach Hoffnung hinein, wo wir die Hoffnung auf Besserung verloren haben, wo wir auch in das neue Jahr starten und sagen, oh, es, es ist alles gleich und es ändert sich so wenig in meinem Leben und ich habe so wenig Hoffnung. Da bringt Gott gerne Leben hinein, wenn wir ihn einladen. Wenn wir sagen, Gott, berühre mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du Gott des Lebens, komm, ich brauche dich. Der Feind hat vielleicht gestohlen. Der Feind hat in meinem Leben Verderben gebracht. Aber ich will dich, Jesus, jetzt wieder neu in mein Leben hineinnehmen und ich will das Leben empfangen. Er bringt Leben hinein, auch wo wir feststecken, wo wir nicht weiterkommen in unserem Leben. Er bringt auch Leben da hinein, wo wir in Unruhe und in Verwirrung gefangen sind. Jesus bringt Leben. Jesus bringt Leben. Unser Gott, der Gott der Bibel, von dem wir hier sprechen, er ist der Gott des Lebens. Gott tauscht gerne Tod gegen Leben. Er lädt uns ein, dass wir ihm alles, was tot ist in unserem Leben, dass wir es ihm bringen und sagen, Gott, hier ist Tod, hier ist Stillstand, hier ist etwas vernichtet worden. Komm bitte mit deinem Leben. Komm bitte mit deinem Leben hinein. Ich will in deinem Leben sein. Ich will dein Leben empfangen. Gott tauscht Tod gegen Leben. Und als zweites sehen wir die Frau, die Witwe. Und wir sehen diesen Tausch von Anklage und Verdammnis gegen Ehre und Freiheit. Diese Frau ist jetzt erstmal ganz allein, als ihr Sohn gestorben ist. Zuerst ihr Mann, jetzt ihr Sohn. Diese Frau ist verständlicherweise verlassen, verzweifelt, wütend. Ihr geht's nicht gut, überhaupt nicht gut. Und in dieser Verletzung, in diesem Zustand des Verlustes, da beschuldigt sie erstmal Elia und sagt, wegen dir, weil du hier im Haus wohnst, ja, wegen dir ist das jetzt alles hochgekommen, alles so passiert, wegen dir. So, sie klagt Elia an und damit bricht sie die Beziehung auch ab. Ja, ich gehe davon aus, dass sie eine recht gute Beziehung hatten da eigentlich so miteinander. Aber hier wird die Beziehung abgebrochen und wegen dir. Ja, so geh weg, ich will dich nicht mehr sehen. Und in ihrem Schmerz beschuldigt sie aber auch sich selbst im gleichen Satz. Du bist gekommen, meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen. Wegen meiner Schuld ist das jetzt passiert. Weil ich schuldig bin, weil ich sündig bin, ist jetzt mein Sohn gestorben. Das ist ihre Schlussfolgerung. Das ist pure Selbstverdammnis. Sie sucht einen Schuldigen in der Situation. Sie sucht einen Schuldigen und sie findet gleich zwei. Elia und sich selbst. Und dabei ändert sich gar nichts. Der Sohn ist noch tot und sie fühlt sich auch nicht besser. Aber als das Kind lebendig mit Elia die Treppe runterkommt, ändert sich schlagartig beides. Ich glaube, dass sich beides ändert. Von dem einen lesen wir die Erkenntnis, dass Elia ein Mann Gottes ist. Sie sagt, du bist ein Mann Gottes und die Wahrheit von Gott ist in deinem Mund. So wird diese Beziehung wiederhergestellt. So respektierst du jetzt diesen Elia. Und wir sehen damit auch gleichzeitig ganz verborgen, dass sie sich bekehrt. Ja, wenn man so drüber liest, merkt man das gar nicht. Was, die hat sich bekehrt? Ja, die hat hier als eine heidnische Frau, die vorher Baal gefolgt ist und Baal angebetet hat, bekennt sie jetzt, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und dass der Prophet von Elia wahre Worte von Gott zu ihr spricht. So, diese Frau wendet sich in diesem Moment dem wahren Gott zu und wir würden das heute Bekehrung nennen. Sie wendet sich Jesus Gott zu und ist jetzt bei Gott. Und ich glaube, dass das Zweite aber auch eine Erkenntnis war in ihr, nämlich dass Gott sie nicht verdammt und dass Gott sie nicht für ihre Sünden bestrafen will, weil ihr Kind ist der lebende Beweis. Ihre Folgerung war ja, das tote Kind wegen meiner Sünde, wegen meiner Schuld. Jetzt hat sie ein lebendiges Kind. Also ist diese Folgerung zunichte gemacht worden. Zunichte gemacht worden. Und ihr Lieben, das ist so wunderbar übertragbar für uns heute, so wunderbar zu nehmen für uns heute, weil Gott will immer auch unsere persönliche Anklage gegen andere Menschen und auch Selbstverdammnis will er tauschen gegen Ehre und gegen Freiheit. Das ist Gottes Art, wie er uns beschenken möchte. Wieder ein wunderbarer Tausch. Erst Tod gegen Leben, jetzt Anklage und Selbstverdammnis gegen Ehre und Freiheit. Wisst ihr, im Neuen Testament gibt es auch eine Begebenheit, die erinnert uns ein bisschen an diese Geschichte. Und da ist es so, dass ein Mann zu Jesus gebracht wird, der war von seiner Geburt an blind. Und er wurde zu ihm gebracht und da hatten seine Jünger, die Jünger von Jesus, seine Freunde hatten eine Frage. In Johannes 9 steht das. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Jesu Antwort ist wieder mal überraschend. Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Oh Jesus, wie wunderbar, oder? Was für geniale Antwort er immer gibt. Mann, oh Mann, so gut. So viel Weisheit, so eine Wahrheit, so eine Liebe. Jesus sagt, es geht nicht drum, um die Schuldfrage. Es geht nicht um die Schuldfrage. Es geht darum, dass die Werke Gottes offenbar werden. Ja. Es geht darum, dass die Werke Gottes, dass Gott verherrlicht wird, dass er angebetet wird. Gott soll verherrlicht werden. Jesus wendet unseren Blick weg von der, ich sag mal, bei uns oft beliebten Schuldfrage. Ja, so bei uns Christen auch. Ja, wo wir sagen, das müssen wir doch klären. Und vielleicht auch in Deutschland nochmal speziell. Ja, wer ist schuld? Das wollen wir Menschen so genau wissen oft. Wer ist schuld? Dann muss der auch bestraft werden. Ja, dann muss auch eine Konsequenz geben. So leben wir, so denken wir. Wahrscheinlich die meisten Menschen auf dieser Welt. Die Schuldfrage ist so wichtig für uns. Wer ist schuld, damit Gerechtigkeit passieren kann? Und natürlich ist es im Justizsystem, ist es wichtig, in der Welt, in der wir leben, ist es wichtig, dass wir schuldige Leute auch herausfinden und dass sie auch ihre Strafe bekommen und die Konsequenz leben und dass auch Leute eingesperrt werden, die gefährlich sind. So. Natürlich, ja. Aber wisst ihr, bei Gott, in Gottes Königreich, da dürfen wir das nicht einfach übertragen. Ist anders. Die Schuldfrage ist nämlich geklärt worden vor 2000 Jahren durch Jesus Christus. Ja. So, natürlich spreche ich jetzt gerade zu Menschen, die schon Jesus angenommen haben, okay? So, wenn du hier bist, sagst, ich bin noch gar nicht ein Kind Gottes, ich bin noch gar nicht bei Jesus. Hey, ja, natürlich, dann ist die Schuldfrage das Wichtige, was es zu klären gibt. Wenn du noch nicht Jesus persönlich angenommen hast, noch nicht mit Gott gehst, dann möchte ich dir Mut machen und sagen, ja, bitte kümmere dich um deine Schuld oder besser, lass Jesus dich um deine Schuld kümmern. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Weil das größte Problem unseres Lebens ist die Schuld, der Schuldenberg. Aber wenn du einmal das abgegeben hast an Jesus und diesen Schuldenberg gegeben hast, dann ist die Schuldfrage nicht mehr das große Problem. Dann ist es, dass wir diese einzelnen Sünden, die wir noch begehen, immer wieder schnell zum Kreuz bringen und sagen, Jesus, oh, wieder passiert, es tut mir leid. Hier, ich gebe es dir, danke für das Kreuz, danke für dein Blut, für die Vergebung. Und weiter geht's. Aber es ist nicht das Thema unseres Lebens mehr. Es ist geklärt durch Jesus und durch sein Kreuz. Und das ist die gute Nachricht, das Evangelium. Und das macht Jesus hier auch bei den Jüngern. Er wendet den Blick weg von dieser Schuldfrage und sagt, hey, das geht euch auch gar nichts an, so ungefähr. Ja? Was dieser Mann, ob der jetzt gesündigt hat oder die Eltern gesündigt haben und so. Es geht nicht darum, sondern die Werke Gottes sollen verherrlicht werden. Gott will Wunder tun, Gott will was tun. Konzentriert euch darauf, betet für ihn, dass er gesund wird, so ungefähr. Tut die Werke Gottes und lasst Gott richten und beurteilen. In Klammer, ja, es gibt auch Zusammenhänge zwischen Sünde und Krankheit, aber niemals pauschal, nicht einfach nur generell. Aber natürlich gibt es das auch, ja, Zusammenhänge zwischen schuldigen, sündhaften Verhalten und dann auch körperlichen Beeinträchtigungen. Und so wendet Jesus den Blick weg von der Schuldfrage hin zu Gottes Ehre. Und er wendet ihn hin auf Gottes Größe und Gnade hin. Und so werden Beziehungen schneller wiederhergestellt. Ja. Weil wir dann nämlich nicht mehr unsere Mitmenschen so schnell anklagen. Ja. Und suchen, Mensch, was hat der gerade, der hat mich gerade nicht angeschaut, der hat mir gerade nicht die Hand gegeben. Schuldig, ja, schuldig. Mal schauen, ob er sich entschuldigt, mal gucken, ja, wie geistlich er schon ist und so. Schuldig, schuldig, schuldig. Ihr Lieben, das ist nicht unser Business, das ist nicht unser Auftrag. Wir sollen die Ehre Gottes groß machen. Ja, wir sollen nicht uns um diese Schuldfragen bekommen, gerade nicht von anderen Leuten. Ja, jeder soll vor seiner Haustür kehren. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich um meine Schuld kümmern und nicht um die Schuld des anderen. Und bei meiner Schuld darf ich wissen, Jesus hat bezahlt und hat die genommen und darf das immer wieder hören, auch von ihm und aus seinem Wort. Es ist dir vergeben, du bist mein Kind, du bist geheiligt, du bist ein Heiliger und kein Sünder von deiner Identität her. Das ist wer du bist, wer du geworden bist, ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, wirklich neu geworden. Dank Jesus, die Schuldfrage ist geklärt und wir müssen uns darum nicht kümmern in dieser Weise. Ich hoffe, das kommt richtig an. Aber ihr Lieben, das ist die Freiheit Gottes, das ist die Freiheit von Jesus, die Freiheit des Heiligen Geistes, in der wir leben dürfen. Und in dieser Freiheit und Freude von Gott dürfen wir dann leben. Und das schenkt er uns. Ja, das war, was die Frau erlebt hat an Verwandlung, an Wunder, an Austausch in ihren Emotionen, in ihrer Seele. In ihrem Inneren. Elia hat auch was erlebt. Das ist der dritte Punkt. Der dritte Austausch, der hier stattfand, durch dieses Wunder ausgelöst, war der Austausch von Selbstmitleid und Gottesanklage gegen das Hören von Gottes Stimme. Das war Elia. Schauen wir nochmal genauer hin. Die Frau konfrontiert ihn: Mein Sohn ist tot. Wegen dir. Du bist hier im Haus. Du bringst Unglück. Du erinnerst mich an meine Sünden. Du erinnerst Gott an meine Sünden. Da reißt sich Elia noch zusammen. Er ist jetzt nicht, dass er da argumentiert und irgendwas dagegen haut oder so. Also richtig respektvoll, liebevoll. Er lässt ihrem Schmerz einfach auch freien Lauf und sagt nichts dazu. Er nimmt einfach nur das Kind weg und bringt es nach oben. Er lässt sich nicht in Streit verwickeln. Das ist schon mal richtig gut, glaube ich. Aber oben dann im Zimmer, als er alleine ist mit dem toten Kind, da bricht es aus ihm heraus. Nun auch die Witwe, Gott. Da klagt er Gott an. Herr, tust du jetzt auch der Witwe, bei der ich wohne, die so gastfreundlich ist, tust du jetzt auch ihr Böses an? Hört ihr? Auch ihr? Tust du auch ihr Böses an? Zu all dem Bösen, was du sonst noch tust, vielleicht diese Dürrezeit gerade für das Volk Israel und dieses, was du mir antust als Propheten, wo ich gerade leide und gerade im Exil bin und irgendwie nicht so toll lebe, so das. Und jetzt auch noch die Witwe, auch noch ihr, dieser armen, gutherzigen Frau. Und im gleichen Satz, bei der ich mich aufhalte, bei der ich mich aufhalte. Ja, hier, ich bin doch hier, ich bin doch der Mann Gottes, ich bin doch der Prophet. Ja, ich verdiene doch das nicht. Das verdiene ich nicht, sowas. So ein Schmerz ist hier mitzuerleben und so ein Problem auch. Wahrscheinlich schmeißt sie mich gleich raus und setzt mich vor die Tür. Ich, Selbstmitleid heißt das auf Deutsch. Selbstmitleid. Natürlich, ihr Lieben, wir können es menschlich total verstehen. Das können wir total verstehen. Das ist alles total menschlich, ja. Das sind normale Gefühle, sagen wir mal, ne. Und das kennen wir wahrscheinlich vielfach, vielleicht auch von uns selbst in krassen Situationen, die uns herausfordern. Aber Gott lädt uns immer ein, zu diesem Tausch zu kommen. Zu diesem Tausch zu kommen. Wisst ihr, er verurteilt uns auch nicht für unsere Emotionen. Er verurteilt uns auch nicht, wenn wir in Selbstmitleid stecken, mal eine Weile so. Es ist immer Gnade da von Gott. Aber er wünscht sich so, dass wir rauskommen. Er wünscht sich so, uns in Freiheit zu führen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch ganz Mensch sind. Ja, Elia, ein Mensch wie wir. Wir dürfen Mensch sein. Das heißt jetzt nicht, wir dürfen all diese Gefühle, die ich auch bisher genannt habe, dürfen wir nicht haben. Natürlich dürfen wir all das haben. Wir sind Menschen und wir haben diese Dinge, haben diese Herausforderungen. Aber Gott lädt uns ein, damit zu ihm zu kommen und es zu verwandeln und es zu tauschen mit dem Guten. Und bei Elia war dieser Tausch sehr schnell. Also der Text macht es deutlich, es muss schon eine Sekunde später quasi stattgefunden haben, so würde ich vermuten, weil im nächsten Moment betet er für das Kind. Ja, also im nächsten Moment kommt er von Anklage und von diesem Fragen, Gott, warum und Selbstmitleid, warum ich hier jetzt in der Situation, kommt er ganz schnell zu einer Aktion und auf einmal, er muss Gottes Stimme gehört haben, er muss diese Stimme gehört haben, bete jetzt für das Kind, dass es lebt. Weil es geht nicht gleichzeitig. Ich kann nicht gleichzeitig in Selbstmitleid stecken und sagen, ich armer, warum, ich. Und gleichzeitig kann ich in Aktion sein und glaubensvoll beten. Das funktioniert nicht zusammen. Den Tausch hat er innerhalb von wahrscheinlich einer Sekunde vollzogen, hat das Gott gegeben und gemerkt, okay, oh, Gott will das tun. Wunder. Noch ein Wunder. Und er wird aktiv und macht diese prophetische Handlung mit dem dreimal drüber strecken und betet. Und er ging ins Gebet und erlebte das Wunder. Und das auch für uns, ihr Lieben, hier heute. Wir sind so gesegnet, wenn wir unser Selbstmitleid tauschen gegen Gottes Wahrheit. Gegen Gottes Wahrheit und wenn wir so auf seine Stimme hören, was er uns sagt, wo er uns auch in Aktion hineinruft. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Ich kenne das von mir durchaus, diese Gedankengänge. Gott, was passiert mir noch alles? Ja, wenn es so eine Verkettung ist, so eine Kette von negativen Umständen. So. Gott, was noch? Was mutest du mir noch alles zu? Ja, was soll das, Gott? Diese Frage, die auch gut, die wir auch stellen dürfen. Ja, ich möchte das nochmal betonen. Die wir auch stellen dürfen. Ja. Gott, was passiert mir noch alles? Und ich glaube, Gottes Antwort ist so manches Mal, darf ich dir zeigen, wie viel Gutes ich dir getan habe und noch plane zu tun? Bist du offen dafür, dass ich dir das zeige, wie viel Gutes ich dir getan habe, wie viel du danken kannst und wie viel ich auch noch tun möchte in deinem Leben, was ich noch plane? Das dreht das ganze Ding ganz schön heftig. Wer im Selbstmitleid steckt, der kann kaum Gottes Wunder sehen. Ist ganz schwer, wenn man so sich um sich dreht. Und ich Armer und Gott, was noch alles und was mutest du mir zu? Das ist schwer, dann Gottes Wunder zu sehen, ganz schwer. Dankbarkeit holt uns heraus. Dankbarkeit macht uns wieder handlungsfähig, dass wir in Aktivität kommen können. Und zwar für Gott und für andere. Wenn wir auf Gott hören, wenn wir seine Wahrheit verinnerlichen, ändert sich unsere Perspektive hin zur Realität, hin zu dem, was real ist wirklich für Gott. Was für Gott real ist, ist wirklich real. Das zählt. Elia war ein Mensch wie wir. Ja, Gott sei Dank. Wie schön, wie gut, dass er so ein Mensch war mit so normalen Emotionen, die uns vielleicht bekannt vorkommen. Dem einen oder anderen hier, die ein oder andere Emotion, wo du sagst, ja, das kenne ich. Ein Mensch wie wir. Und Elia hat Wunder erlebt. Dieselben Wunder sind für uns möglich, ihr Lieben. Dieselben Wunder sind für uns möglich. Dieses Wunder jetzt der Totenauferweckung dieses Kindes, das ist noch sehr interessant, das passierte in einer Zeit der Dürre, ja, in der Trockenheit. Es regnete nicht in ganz Israel und auch in diesem Randgebieten, wo sich jetzt der Elia aufhielt. Und für die Leute vor Ort, dort in Sidon, wo er sich aufhielt, wo Elia gerade war, da war die Trockenheit ein Zeichen. Und es war das Zeichen, dass ihr Gott, der Baal, der Fruchtbarkeitsgott, der es sonst immer gut regnen ließ, dass er besiegt worden war. Wisst ihr, von wem besiegt? Von dem Gott des Todes, des Totenreichs. Das war ihre Deutung. Das haben sie interpretiert. Der Gott des Totenreichs, der Gott des Todes hat gewonnen und hat unseren Baal, unseren Fruchtbarkeitsgott, jetzt gefangen genommen in der Totenwelt. Und hoffentlich lässt er ihn bald wieder los, damit es wieder regnet. Und in diese Trockenheit und diese Ideologie ohne Hoffnung, diese Ideologie des Todes, da setzt der wahre Gott, der Gott Israels, setzt nun ein Wunder des Lebens. Ein totes Kind wird wieder lebendig. Wow. In diesem Kontext macht das nochmal so einen Scheinwerfer drauf, ja. Es geht nochmal einen Scheinwerfer an. Nach einem Gebet eines einfachen Menschen wird ein Kind wieder lebendig. In einer Umgebung des Todes, wo Menschen gesagt haben, der Gott des Todes regiert jetzt, weil es ist ja trocken. Und ich glaube, ihr Lieben, dass es auch für uns gilt, dass in unserer Trockenheit, in deiner und meiner, auch geistlichen Trockenheit eventuell, wenn du dich gerade drin befindest, dass Gott Wunder des Lebens wirken möchte. Er will Wunder des Lebens wirken. Hundertprozentig. Gerade in der Zeit der Trockenheit, in der Zeit der Dürre, wo du denkst, boah, Tod, sag ich mal, ist so nahe gekommen. Und es ist so hoffnungslos, es ist so trocken in meinem Leben. Gott will Wunder des Lebens wirken, weil er ist der Gott des Lebens. Und ich möchte uns heute so Mut machen, dass wir offen sind, dass wir ihm zuhören. Dass wir wirklich ihm zuhören. Und dass wir nicht in Selbstmitleid oder in Anklagen stecken bleiben. dass wir uns da herausarbeiten. Was heißt herausarbeiten? Einfach seine Hand ergreifen und sagen, Gott, ich brauche dich. Zieh mich da raus. Bitte zieh mich raus. Und wir fangen an zu danken. Und durch das Danken, boah, kommen wir richtig raus. Ja, und kommen in die Freiheit, in das Leben von Gott hinein. Gott tauscht. Gott tauscht so gerne mit uns. Er tauscht so gerne. Und er macht immer diesen unfairen Tausch. Es ist eigentlich so ungerecht, so unfair. Er tauscht Tod gegen Leben. Er sagt, gib mir das, was tot ist in deinem Leben, gib es mir. Und ich möchte Leben bringen. Er tauscht gerne unsere Selbstverdammnis oder auch unsere Anklage gegenüber anderen Leuten, wo wir sagen, boah, ich verdamme mich selbst und ich bin nicht genug und ich bin zu schwach und zu wenig. Sehr gerne tauscht er das. Er sagt, ich möchte das tauschen gegen Freiheit und gegen Ehre. Ja. Und wo du andere Leute anklagst und beschuldigst, dass du sie ehren kannst, dass du einfach sie respektieren kannst. Und er tauscht unser Selbstmitleid auch gegen seine Wahrheit. Immer, wenn wir das ihm hingeben. Ja. Er reißt uns das nie weg. So, oh, ich will das tauschen. Er sagt, du darfst es mit mir tauschen. Warum? Wegen dem Kreuz von Golgatha. Jesus, der nur eine Zeit später gekommen ist auf diese Erde. Das war ein bisschen nach Elia. Und da ist Jesus Christus, Gott selbst, Gottes Sohn, am Kreuz für alle Schuld und für alle Verfehlungen gestorben. Für all das gestorben, was wir jetzt tauschen können. Für alles, was tot ist und was nicht lebensspendend ist, ist er gestorben. Und er hat gesagt, du darfst tauschen. Ich nehme es auf das Kreuz, ich nehme es auf meine Arme, auf meine Schultern. Ich bin stark genug, das zu tragen. Er war ohne Schuld, ohne Sünde, hat es genommen und hat gesagt, für dich, damit du leben kannst, damit du frei sein kannst, auch von Gedanken, von Anklage, Selbstverdammnis, Selbstmitleid, von diesen Dingen. Für dich, Freiheit für dich. Ich trage die Gefangenschaft, ich trage die Schuld. Das hat Jesus auf sich genommen. Das feiern wir gleich im Abendmahl. Das ist das Werk vom Kreuz. Es so relevant ist für uns heute. So wichtig ist für uns heute. Und zu diesem Tausch sind wir einfach eingeladen. Ich möchte kurz beten mit uns zusammen, bevor wir zum Abendmahl dann auch gleich übergehen. Und ich möchte dir Mut machen. Vielleicht können wir kurz aufstehen sogar dazu. Ja, genau. Vielleicht können wir kurz aufstehen und wenn du magst und sagst, ich möchte Gott etwas hinhalten, ich möchte heute etwas tauschen mit Gott, dann darfst du das symbolisch machen, indem du deine beiden Hände einfach nach oben streckst und ihm Gott etwas hinhältst. Du sagst, Gott, ich halte dir etwas hin. Ob es jetzt irgendwas ist in deinem Bereich, was tot ist, ja, was nicht lebendig ist, wo du sagst, da ist Hoffnungslosigkeit, halte ich dir hin. Oder auch dieses Selbstverdammnis oder Anklage oder Selbstmitleid. Ich halte es dir hin, Gott. Und ich tausche jetzt mit dir. Mach das gerne als eine prophetische Handlung, wenn du magst, dass du deine Hand nach oben streckst während dem Gebet. Und Gott, so sind wir hier vor dir in deiner Gegenwart. Du gütiger und gnädiger und liebevoller Gott, unser Vater, der du uns von Herzen lieb hast. So lieb, dass du sogar deinen Sohn für uns ans Kreuz gegeben hast, damit wir ewig leben können, damit wir befreit leben können. Und hier sind wir als einfache Menschen mit einfachen Gefühlen und Emotionen und manchmal auch Verhaltensmustern, die sich so eingeprägt haben. Und Herr, heute halten wir dir das hin und strecken unsere Hände nach oben und halten dir das hin, was uns zerstört, was nicht hilfreich ist, gerade wo wir merken, das möchte ich loswerden. Und wir dürfen es tauschen mit dir, dürfen es tauschen gegen Freiheit, tauschen gegen Leben, tauschen gegen Ehre, tauschen gegen Frieden. Danke, Herr, dass dieser Tausch jetzt möglich ist für uns und dass wir es im Glauben nehmen dürfen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen.